Ich bin nicht Don. Don hat mich gebeten, für ihn heute seine Predigt vorzulesen. Also, wenn irgendwas in der Fragen habt, ich lese es nur. Genau. Was treibt dich an? Wer treibt dich an? Kannst du losgehen? Gut. Manchmal fragt man sich, warum Menschen das tun, was sie tun. Man trifft jemanden zum Beispiel allein, dann sind sie nett und ansprechbar und plötzlich in einer anderen Konstellation, einer anderen Gruppe, wenn sie mit ihren Freunden sind, sind sie ganz anders. Oder wir sehen Menschen, wo wir dachten, dass wir sie kennen und wir stellen fest, sie sind in bestimmten Situationen ganz anders, als wir dachten. Wie kommt das und wie kommt es dazu? Was bewegt Menschen eigentlich dazu zu sein, wie sie sind? Diese Fragen gucken wir uns heute an. Und wir sind im 25. Kapitel von der Apostelgeschichte und tatsächlich sieht man da drei Gruppen von Menschen und wie sie sich verhalten. Und dabei stellen wir die Fragen, warum haben sie sich so verhalten, wie kam es dazu und was hat sie dazu bewegt oder was bewegte sie so zu handeln. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Von der ersten Gruppe haben wir schon mehrmals gehört und gelesen, das waren die führenden Juden. Sie waren es, die Paulus immer wieder den Widerstand gegeben haben. Sie waren es, die Paulus vor dem Tempel in Stücke reißen wollten. Nur die Römer haben sie daran gehindert, das zu tun. Sie waren es, die immer wieder versuchten, die Römer dazu zu bewegen, Paulus zu verurteilen und hinzurichten. Einige von ihnen haben sogar geschworen, nichts zu essen, bis sie es geschafft haben, Paulus umzubringen. Da fragt man sich, was haben sie getan, um noch am Leben zu bleiben, weil 2 Jahre später, nachdem sie diesen Schwur gemacht haben, war Paulus immer noch am Leben. Muss man sich was einfallen lassen. Er war im Gefängnis der Römer die ganze Zeit und trotzdem am Leben. Lesen wir mal, was sie geplant haben, als ein neuer Statthalter sie besuchte. In Apostelgeschichte 25, die Verse 1 bis 3, lesen wir: 3 Tage nachdem Festus in Caesarea angekommen war, um ein neues Amt anzutreten, reiste er nach Jerusalem. Dort trafen die obersten Priester und die führenden Männer des jüdischen Volkes mit ihm zusammen und trugen ihre Anschuldigungen gegen Paulus vor. Sie baten Festus um die Gefälligkeit, Paulus noch nach Jerusalem zu überstellen, denn sie planten, ihn unterwegs hinterrücks heimlich zu überfallen und umzubringen. Paulus saß jetzt seit über 2 Jahren im Gefängnis. Er konnte herzlich wenig tun, was die Juden stören könnte. Aber sie wollten immer noch, dass er hingerichtet wird und sie würden es am liebsten selbst tun. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher kommt so ein Hass? Warum sind sie so von dem Gedanken besessen, dass Paulus sterben muss? Eine Möglichkeit könnte sein, dass sie nicht an Jesus glaubten, denn dann ist Paulus ein Gotteslästerer, wenn er das behauptet. Das aber so einen Hass hervorrufen kann? Ein Hinweis für einen weiteren Grund könnten wir in Kapitel 22 finden. Dort hielt Paulus eine Rede vor dem Volk in Jerusalem. Er erzählte seine Vorgeschichte und sie hörten ruhig zu. Weiß nicht, ob ihr noch wisst, das hat Kai gepredigt, sehr ausführlich. Langsamer. Also einfach kurz Hand heben, sonst kriege ich das nicht mit. Ja. Apostelgeschichte 22, Vers 21. Der Herr sagte zu mir: Verlasse Jerusalem, denn ich werde dich weit fort zu den anderen Völkern senden. Vorher hatte er davon gesprochen, dass er eine Vision gesehen hatte. In der Vision sagte Jesus, dass die Juden nicht auf ihn hören würden. Erst nach diesen Worten von Paulus gab es einen Wutanfall. In Apostelgeschichte 22, muss ich wahrscheinlich klicken, ich habe vergessen, genau. Bis dahin hatte die Menge zugehört, doch jetzt riefen sie es aus wie aus einem Mund: Fort mit einem solchen Mann, bring ihn um, er verdient es nicht weiter zu leben. Was könnte hinter so einer starken Reaktion stecken? Ich glaube, er griff damit ihre Identität an. Die Juden betrachteten sich als solche, das von Gott auserwählte Volk. Und das stimmt auch, sie waren eine heilige Nation, aber das war nicht Gottes Endziel. Er wollte durch dieses Volk, dass andere Völker Gott kennenlernen. Andere Völker sollten sehen, wie gut sie es mit Gott haben. Dann würden sie erkennen, dass sie auch diesen Gott brauchen. Das war das erhoffte Ziel. Aber das Volk sah, vor allem zur Zeit Jesu, nur das Erste. Sie sind Gottes auserwählte Volk. Das war ihre Identität und auch ihr Stolz. Nur sie waren rein, alle anderen Völker unrein. Das hielt sie auch zusammen. Was war ihre große Hoffnung? Dass der Messias sie als Volk zusammenbringt und Rom besiegt. Nun stand Paulus da, sagte, was der Messias ihm sagte, Jerusalem, das heißt jetzt repräsentativ für die Juden, würden nicht hören, deshalb würde er zu einem anderen Volk geschickt. Also Paulus im Namen von Jesus. Sie sollten also nicht die Einzigen sein, die Juden sind nicht mehr die Einzigen, die diesen Begriff beanspruchen, Gottes Volk. Nein, auch andere unreine Heiden können dazukommen. Das kann doch nicht sein. Da fühlten sich natürlich die Juden in ihrer Identität und Würde bedroht. Hier müssen wir uns den feinen Unterschied merken, woher ihre Identität und Würde kam. Es kam nicht von ihrer Verbindung zu Gott und ihrem Glauben an Gott, der sie auserwählt hat. Es war ihre reine Zugehörigkeit zu dem Volk und das, was sie über Generationen gelernt haben von ihren Eltern und Vorureltern, Großeltern. Paulus hat durch seine Worte ihre Identität und Würde bedroht. Deshalb musste er weg, musste er sterben. Woher kommt deine Identität und die Würde als Mensch? Kommt es durch deinen Abschluss, durch deinen Wohlstand, durch deine Arbeitsstelle? Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du Jesus nachfolgst und auf ihn hörst, dann wirst du zu seinem Kind und du wirst ein Teil seiner Familie. Dann sagt der liebende himmlische Vater, du bist mein geliebtes Kind. Und darin liegt unsere wahre Identität und Würde als Menschen. Das kann niemand wegnehmen. Sie ist sicher völlig unabhängig von unserer Lage, auch unabhängig von unseren Siegen oder auch unseren Niederlagen. Diese Juden hatten ihre Identität in ihrer Zugehörigkeit zu ihrem Volk. Sie hatten sie nicht in der Verbindung zu Gott bekommen. Deshalb fühlten sie sich so bedroht. Ich habe gelesen, dass die Angst eine Ursache für Hass ist. Angst vor denen, die anders sind und unsere Gruppe bedrohen. Aus dieser Angst heraus entwickelt sich der Hass. Unsere Identität und Würde haben wir vom himmlischen Vater. Wenn uns das klar ist, verschwindet die Angst vor anderen, dann hat Hass keinen Nährboden in uns. So, das war jetzt so die eine Gruppe, die führenden Juden, die quasi eine falsche Identität hatten und deswegen voll Hass waren. Die zweite Gruppe, das waren die Römer. Nicht alle Römer, es waren die führenden Römer, also die obere Schicht, das sind die Aristokraten. In Kapitel 24 trafen wir die ersten Römer. Das war zum Beispiel Felix, der Statthalter von Judäa. Und etwas Interessantes lesen wir am Ende des Kapitels über Felix. In Kapitel 24, Vers 24. Ein paar Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war. Sie ließen Paulus holen und hörten zu, während er ihnen vom Glauben an Jesus Christus erzählte. Doch als er mit ihnen über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das kommende Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Für den Augenblick kannst du gehen, entgegnete er. Zu einem passenderen Zeitpunkt werde ich dich dann wiederholen lassen. Außerdem hoffte er, dass Paulus ihm ein bisschen Bestechungsgeld gab, damit er aus dem Gefängnis raus durfte. Auf diese Weise vergingen 2 Jahre. Dann wurde Partius Festus Nachfolger von Felix. Und weil Felix sich bei den Juden beliebt machen wollte, ließ er Paulus einfach nicht frei, sondern hielt ihn weiter im Gefängnis in Haft. Zuerst ein paar Worte zu dem Ehepaar. Drusilla war die Tochter von Herodes Agrippa. Das ist der Herodes, den wir in Kapitel 12 schon mal gehört haben. Er hatte Jakobus verhaftet und dann hingerichtet. Damit wollte er den Juden einen Gefallen tun. Das war damals so, ich mache jemanden Unbeliebtes tot und dann finden alle anderen mich gut. Es hat ihnen so sehr gefallen, dass er auch Petrus verhaftet hat. Er wollte es mit ihm genauso machen wie mit Jakobus. Die Geschichte kennen wir. Gott hat etwas dagegen. Der schickte einen Engel, der Petrus befreite aus dem Gefängnis. Später, dann als Herodes Agrippa sich wie ein Gott feiern ließ, wurde er bestraft. Diese Drusilla war schon verheiratet, als sie Felix kennenlernte, aber Felix verleitete sie dazu, ihren Mann zu verlassen. Dann konnten sie heiraten. Da fragt man sich, warum will dieses Paar mit Paulus eigentlich reden? War es jetzt nur Neugier auf diese neue Lehre? Es wurde Felix auf jeden Fall unangenehm, wo Paulus über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit sprach. Da wurde es ihm und seiner Frau dann doch zu persönlich. Wir sehen auch seinen Beweggrund in Vers 26. Er hoffte, dass er aus diesem Fall, also aus dem Fall mit Petrus, zu profitieren. Das geschah damals nicht so selten. Das war der beste Beweggrund. Also es war nicht der beste Beweggrund. Sie sind nicht die einzigen aus dieser zweiten Gruppe. In Kapitel 25 lernen wir Festus kennen, der Nachfolger von Felix. Er bekam kurz nach seiner Ankunft hohen Besuch. Apostelgeschichte 25, Vers 13, sehen wir hier. Ein paar Tage später kamen König Agrippa und Berenike nach Caesarea, um Festus anlässlich seines Amtsantritts zu besuchen. Dieser König Agrippa war der Sohn von Herodes Agrippa, den wir in Kapitel 12 ja kennengelernt haben. Er war also der Bruder von Drusilla, der Frau von Felix. Er hatte seine andere Schwester bei sich, Berenike. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon zweimal verheiratet. Ihr erster Mann starb, den zweiten verließ sie. Als Neuling in der Gegend wollte Festus von Agrippa lernen. Er sprach von seinen Gefangenen, zum Beispiel von Paulus. Agrippa war neugierig, denn er hatte schon von ihm gehört. Der Name war ihm nicht unbekannt, er wollte ihn einfach mal kennenlernen. Festus war mehr als bereit, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. In Apostelgeschichte 25, Vers 23 lesen wir, Agrippa und Berenike erschienen also am nächsten Tag in ihrer ganz festlichen Pracht und betraten, begleitet von hohen römischen Offizieren und den maßgebenden Persönlichkeiten der Stadt, den Audienzsaal. Festus gab den Befehl und Paulus wurde hereingeführt. Das muss man sich mal vorstellen. Es war wie das, was man heute auf dem roten Teppich so sieht, alle aufgetakelt. Das sind heute dann halt eher die Musiker, Schauspieler oder die Superreichen. Und damals waren es halt eben Könige, Offiziere. Sie kamen alle ganz prachtvoll gekleidet und dann rufen sie so einen Paulus dahin. Den haben sie sich wahrscheinlich nicht auftakeln lassen, der kam wahrscheinlich so, wie er war, aus dem Gefängnis. Und wahrscheinlich durfte er sich nicht nochmal umziehen. Was bewegte sie jetzt, sich so aufzuführen? Was wollten sie von Paulus? Die Antwort finden wir aus der Predigt von letzter Woche. Wer dabei war, erinnert sich vielleicht an das Lebenshaus. Es ist vielleicht auch anknüpfend an das, was Cindy gesagt hat, mit den Realitäten, so ein bisschen ein Bild dafür. Und die bewegen sich natürlich alle nur im Erdgeschoss und haben vielleicht gar kein Obergeschoss und ganz viele Leichen im Keller. Im Erdgeschoss spielt sich immer das Leben ab, also nur das irdische Leben, Beziehung zu anderen. Im Obergeschoss geht es immer um die Gemeinschaft mit Gott. Und ja, im Keller sind eben die Sachen im Leben, die wir lieber verstecken, die vielleicht auch irgendwann ins Obergeschoss reinstinken. Bei den führenden Römern, da spielte sich alles im Erdgeschoss ab. Da ist keine Verbindung zum Obergeschoss, zu Gott. Ihr Leben ist also nur auf das Erdgeschoss ausgerichtet, so tun sie alles, um dort möglichst gut dazustehen. Ihr Handeln richtet sich danach, wie sie im Leben Ehre bekommen. Es ist wichtig, dabei Anerkennung zu bekommen. Die Menschen sind in gewissem Sinne Gefangene, getrieben von dem Wunsch nach Anerkennung und Ehre. Sie sind von diesen Zielen gefangen, denn ihr Leben hier ist alles für sie. Das macht sie nicht offen für das Leben mit Gott. Und sie wollen ihre Ziele für das Leben und nicht seine Ziele. Das Obergeschoss ist deswegen fest verschlossen. Also das war jetzt die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe, das ist jetzt in diesem Text nur Paulus. Das Obergeschoss in seinem Lebenshaus ist weit offen. Was ihn bewegt, ist weder Anerkennung noch irdische Ehre. Gott ist auf seiner Seite und das war für ihn entscheidend. Wenn Gott auf seiner Seite ist, dann ist er in guten Händen. Es ist dann egal, wie die äußeren Umstände sind, ob man im Gefängnis hockt oder auf einem Thron sitzt. Derjenige hat das wahre Leben, dessen Leben in Gottes Hand ist. Wir werden nächste Woche seine Rede lesen, die er vor diesen wichtigen Leuten gehalten hat. Wichtigen Leuten. Am Ende zeigt er aber das, was ihm am meisten bewegte. Das lesen wir in Apostelgeschichte 26, Vers 29. Darauf sagte Paulus: Ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin. Abgesehen natürlich von meinen Fesseln und wahrscheinlich dem Gestank, man weiß es nicht. Paulus saß über 2 Jahre unschuldig im Gefängnis, doch von Hass oder Angst sehen wir hier keine Spur. Wir sehen einen hier, dessen Herz für Gott schlägt. Und das ist auch mein Wunsch für uns alle heute hier. Soweit von Dons Seite. Glaube, ich würde gerne noch ergänzen, dass wenn wir das Obergeschoss zulassen, dass Gott auch die Leichen aus dem Keller rausholen kann. Und dann wird es ein schönes Haus. Amen.